Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich Erwin Heffberger zu Gast. Er arbeitet als Lehrer und Wissenschaftler an der Höheren Technischen Lehranstalt HTL für Lebensmitteltechnologie, Getreide und Biotechnologie im österreichischen Wels. Wir werden gemeinsam explorieren, woraus Mehl besteht, welche Bedeutung die einzelnen Bestandteile haben, welche wichtigen Analysewerte man im Labor aus dem Mehl extrahieren kann und was das alles für die Praxis bedeutet, wenn wir alle Mehl und Wasser zusammenmischen und ein Teig entsteht. Ganz viel Praxisbezug wird dabei sein, denn Erwin Heffberger lehrt Bäckern das Handwerk und wir werden viele, viele Mythen aufklären und natürlich auch viel Praxiswissen mitbringen. Viel Spaß dabei und alles Gute. Hallo, Herr Heffberger.
Hallo.
Ja, schön, dass das geklappt hat mit uns. Wir sind jetzt verbunden zwischen Sachsen und Österreich bzw. Wels. Und Sie arbeiten dort an der Höheren Technischen Lehranstalt für Lebensmitteltechnologie, Getreide und Biotechnologie. Was ist denn dort konkret Ihre Aufgabe und wie sieht eine ganz normale Arbeitswoche für Sie aus?
Ja, meine konkrete Aufgabe ist dort, dass ich in der Meisterschule der Klassenvorstand bin seit einigen Jahren und hier die Hauptaufgabe habe im praktischen Unterricht für die Bäckerei, für die Konditorei. Den mache dann Lebensmitteltechnologie, Bäckerei und Konditorei, quasi dieser fachtheoretische Unterricht für die Bäcker- und Konditorausbildung. Da unterrichte ich auch noch Mitarbeiterführung und natürlich Fachrechnen, wo es von der Sauerteigrechnung über die Kalkulation eines Unternehmens alle Rechnungen praktisch hier gemacht werden. Dann ist da nebenbei die HTL oder eigentlich heißt es ja HTL für Lebensmitteltechnologie und Meisterschule für Bäcker, Müller und Konditoren. Und im HTL-Bereich, da unterrichte ich Getreide und biotechnologische Verfahrenstechnik. Da geht es auch darum, weil wir in unserem Haus eine eigene Mühle haben und eben für die Bäckerei ausgerüstet sind, dass wir hier diesen Part der Biotechnologie oder der biotechnologischen Verfahrenstechnik unterrichten. Nebenbei bin ich auch in der Administration tätig und für die EDV zuständig.
Mhm. Klingt nach sehr viel Arbeit.
Ja, also wir haben schon zwischen 60 und 80 Stunden in der Woche, wo ich da arbeite, weil ich auch sehr viele Unterrichtsstunden habe und durch dieses ganze Engagement nebenbei, was immer zu machen ist, dann das ist zwar außerschulisch, aber über die Schule eingefangen, trainiere ich die jungen Bäcker für die Euroskills und für die Worldskills, also für internationale Wettbewerbe. Und wir haben natürlich auch immer wieder Schulungen für externe Partner, die bei uns im Haus stattfinden oder wo wir hinfahren, Kurse zu machen. Also es wird mir eigentlich nie langweilig.
Ja, wie lange sind Sie denn schon im Bäckerhandwerk aktiv?
Also aktiv im Bäckerhandwerk bin ich eigentlich seit meiner Geburt, weil ich, meine Eltern haben eine Bäckerei, die führen sie noch immer. Und wie gesagt, als Kinder haben wir halt schon immer mitgeholfen. Es gibt Kinderfotos, wo wir dann eben am Arbeitstisch gesessen sind und irgendwo halt mitgeholfen oder vielleicht einfach nur gewartet haben, bis die Arbeit zu Ende war. Aber wir haben schon im Volksschulalter und so weiter immer wieder tatkräftig mitgeholfen. Das hat eigentlich auch dazu geführt, dass ich nie Bäcker werden wollte eigentlich. Und dann ist es aber doch so geworden und habe eigentlich relativ schnell die Neugier zu dieser Technologie entdeckt und war dann eine Zeit lang immer der Meinung in der Ausbildung, ich werde Backtechnologe. Obwohl ich da noch gar nicht so genau gewusst habe, was das so ist, aber das habe ich mir selbst so quasi gestaltet. Ja, und dann habe ich die Meisterschule eben gemacht, 1998, 99. an unserer Schule und da ist das Interesse dann immer größer geworden und die Neugier ist gestiegen. Wir haben sehr gute Lehrer gehabt, die natürlich diese Neugier auch gut gefüttert haben und ich habe dann im Juli quasi mit der Meisterprüfung und die Schule abgeschlossen und im September, zwei Monate später, als Lehrer dort angefangen und da war ich dann nebenbei auch noch immer im elterlichen Betrieb tätig Und das haben wir dann eben gemacht bis 2010 und dann bin ich aus dem elterlichen Betrieb ausgestiegen. Das ist eine nicht so schöne Geschichte, also Generationskonflikt, wie man das so kennt. Aber wie gesagt, ich habe in der Schule dann als Vollzeitlehrer beginnen können, habe dann verschiedene Ausbildungen noch nachgemacht und so, also mich erfüllt dieser Beruf, mich erfüllt dieses Leben. Es ist alles total in Ordnung und macht Spaß.
Das hören wir, glaube ich, alle schon raus aus der Art, wie Sie erzählen. Heute wollen wir uns ein bisschen über Mehl und Teig unterhalten. Was heißt ein bisschen? Wir werden wahrscheinlich relativ tief einsteigen. Da klären wir vielleicht für alle, dass wir auf dem gleichen Level sind. Erstmal, was ist denn überhaupt Teig aus Ihrer Sicht?
Teig aus meiner Sicht, da kann man jetzt verschiedene Sichtweisen machen. Teig ist quasi ein Gemisch aus Mehl und Wasser mit anderen Zutaten, die aber sehr intensiv miteinander agieren, interagieren und dieses System Teig reagiert ganz stark auf kleine Veränderungen. Also diese Matrix ist wahnsinnig sensibel, man spürt und sieht kleinste Veränderungen, wobei gleichfalls diese Matrix so stark auch sein kann, dass man richtig viel verschiedene Zutaten, da meine ich jetzt mit richtig viel Fett und also Butter und Zucker und Eier, wenn man jetzt den Panettone ansieht im Vergleich zu einem Baguette-Teig, da sind ja sehr große Unterschiede und diese Matrix kann auch diese Menge an Zutaten halten und eben dann zu einem schmackhaften Gebäck oder Brot dann eben machen. Und diese biochemischen Wechselwirkungen, die hier stattfinden, diese Fermentationsprozesse, die stattfinden, das ist spektakulär eigentlich. Und wenn ich das vielleicht auf den Punkt bringe, wir haben in der Schule, machen wir mit einem Rezept 10 verschiedene Führungen, verschiedene Vorteige von Weizensau über Vorteigarten mit Salz, ohne Salz, verschiedene Temperaturen und diese Unterschiede sind bei der Verarbeitung und im Endprodukt eben merkbar. Und somit ist Teig so ein komplexes, interessantes System. Man möchte schon fast sagen, es ist ein Mysterium.
Ja, das kommt mir auch manchmal so vor. Was passiert denn, wenn wir Mehl und Wasser zusammenmischen? Da muss noch nicht mal Hefe oder Sauerteig im Spiel sein. Was passiert mit den Mehlbestandteilen, wenn wir Wasser zusammengeben? Dann würde ich es vielleicht auch sogar trennen zwischen Weizen und Roggen, wenn das für Sie auch sinnvoll ist.
Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Also wenn wir Weizenmehl und Wasser miteinander vermischen, dann bildet sich, also das Eiweiß wird zuerst sehr viel Wasser aufnehmen. Das Eiweiß nimmt circa das Doppelte seines Eigengewichtes an Wasser auf und bildet dann im nächsten Schritt dieses Klebernetzwerk. Dieser Kleber, wie wir den nennen, das Gluten besteht aus Gliadin und Glutenin und vernetzt sich dann miteinander und bildet dieses Netzwerk, das einerseits wie ein Kaugummi, wie eine Plaster, eine elastische Masse eben bildet, die sehr gut formbar ist. Im weiteren Schritt werden die Enzyme natürlich aktiv. Enzyme sind eben Wirkstoffe, die andere Stoffe auf- oder abbauen können. Und hier beginnt dann natürlich dieser Fermentationsprozess, damit eben verschiedene Eiweißbestandteile, Stärke, Kohlenhydrate oder auch Fette abgebaut werden in kleinere reaktionsfreudige Moleküle, die ja dann im weiteren Schritt wieder miteinander reagieren. Man sieht es schon, wenn man einen Sauerteig ansetzt, einen Natursauerteig, dann wird ja nur Mehl und Wasser miteinander verrührt und wenn man den eine gewisse Zeit gibt, dann beginnt hier dieser Fermentationsprozess, dann werden natürlich Bakterien und Hefen aktiv, die dann dieses System zersetzen. Dabei entstehen sehr viele Aromastoffe, Aromavorläufer. Und das passiert eben so jetzt im Weizenmehl. Im Roggenmehl passiert grundsätzlich dasselbe. Nur im Roggen haben wir eine bisschen andere Zusammensetzung. Wir haben hier eine andere Art von dem Gluten. Da ist dann nicht Gliadin Glutenin, sondern das Säckerlin drinnen und wir haben sehr viele Schleimstoffe und diese Schleimstoffe und dieses Gliadin und Säckerlin und Glutenin miteinander, die bilden einen ganz anderen Teig. Also Roggenteige bilden keinen elastischen Kleber aus, Die nehmen viel mehr Wasser auf aufgrund der Pentosane. Und das ergibt dann eine ganz andere Teigmasse, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Die ist dann nicht elastisch, sondern nur plastisch. Und da sind, also wir unterscheiden, oder ich unterscheide dann mal ganz stark zwischen Roggenteig-Technologie und Weizenteig-Technologie. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese beiden Mehle miteinander vermischt, dann hat man so einen Punkt, da scheiden sich dann diese Technologie. Das heißt, wenn ich so circa bis zu 30% Roggen reingebe, dann bin ich immer noch in der Weizenteig-Technologie und kann Teige so bearbeiten, dass ich dieses Klebegerüst quasi ausarbeite und mit diesem elastischen Klebegerüst arbeite. Wenn ich aber dann diese Grenze, die muss nicht ganz genau bei 30 sein, aber ungefähr halt. Das kommt auch auf andere Zutaten drauf an. Und wenn ich das überschreite, dann kann sich dieses Klebergerüst nicht mehr so gut ausbilden. Es wird dann immer dehnbarer, verliert an Kraft und wir kommen immer mehr in die Roggenteig-Technologie. Bis dahin, wenn wir hundertprozentige Roggenbrote machen, die dann eigentlich nur mehr plastisch sind, und eben überhaupt dieses Netzwerk, das wir vom Weizenteig kennen, nicht mehr vorfinden. Und da übernehmen dann die Pentosane, die Schleimstoffe, mit auch durch die Wasseraufquellung und durch diese Vernetzung der Schleimstoffe eine gewisse Gashaltefunktion.
Mhm. Über die einzelnen Bestandteile werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer unterhalten. Zunächst aber die Frage, ein bisschen kann sich das jetzt, glaube ich, jeder schon denken, was die Antwort sein wird. Ich stelle sie trotzdem. Warum ist es denn so wichtig, ein Mehl richtig zu verstehen, richtig zu lesen?
Also da muss man eigentlich sagen, Mehl ist dieser Hauptrohstoff eigentlich. Wir haben ein bisschen mehr wie die Hälfte, ist mindestens dieser Bestandteil eines Teiges, das ist Mehl. Und durch dieses Mehl wird dieses Klebergerüst dann eigentlich entwickelt, wie vorhin gerade erklärt. Und da haben wir, das macht einfach genau diesen Teig daneben aus. Also die Unterschiede im Mehl, die kommen von den Sorten, die angebaut werden. Das kommt von Witterungseinflüssen. Das kommt natürlich davon, wie das Getreide bei der Ernte dann ist. Natürlich auch die Vermahlung spielt eine sehr große Rolle. Und dann habe ich ganz unterschiedliche Mehle, die sich dann wahnsinnig unterschiedlich verhalten können. Und wie gesagt, wenn wir eben gewohnt sind, irgendwie zu arbeiten und die Mehle sich unterschiedlich verhalten, dann macht es natürlich gewisse Schwierigkeit beim Arbeiten oder eben, dass die Endprodukte unterschiedlich aussehen. Und das ist jetzt gar nicht so, dass man jetzt glaubt, ja, das sind lauter Nerds oder Verrückte, die sich damit beschäftigen. Diese Unterschiede, die hat man schon seit fast 100 Jahren, beobachtet man die und man arbeitet mit diesen Unterschieden. Das heißt, die ersten Ansätze von Grundstoffen, die helfen sollten, die Brotzubereitung zu verbessern, sind ja schon von über 100 Jahren entstanden. Und natürlich diese Sachen, die man da eingesetzt hat und so weiter, die sind natürlich heute nicht mehr, werden sie nicht verwendet oder teilweise verboten worden. Da wurde viel Blödsinn auch gemacht, das ist auch richtig. Aber trotzdem ist es interessant, dass sich schon vor 100 Jahren fast die Leute damit beschäftigt haben und verschiedene Untersuchungen, die wir vielleicht heute auch noch besprechen werden, die sind 1950 schon gang und gäbe gewesen. Und ich habe so alte Fachbücher, die eben 1952 geschrieben worden sind. Und da sind viele Mehluntersuchungen, also teigrheologische Untersuchungen, bis ins Detail beschrieben. Also man beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit.
Mhm. Dann machen wir vielleicht einen ganz kleinen historischen Ausflug, wenn wir schon dabei sind. Das hat man ja nicht zum Spaß betrieben, ne, sondern die Qualitätsschwankungen im Mehl waren früher, also vor 100 Jahren und auch davor, noch deutlich intensiver, richtig stark teilweise, je nach Witterungen und Erntebedingungen. Und man hatte natürlich ein Interesse daran, dass man das so ein bisschen vereinheitlicht kriegt, dass man also nicht in dem einen Jahr totale Qualitätsprobleme hat und im anderen Jahr läuft es wieder perfekt, sondern man hat versucht, durch Zugabe von bestimmten Mitteln, Stoffen, das einfachste wird dann sicherlich das Malz gewesen sein, das man ja aus dem Getreide selbst hergestellt hat, das ein bisschen zu vereinheitlichen und Schwankungen etwas auszugleichen.
Genau, also das war grundsätzlich, hat man ja damals eigentlich auf zwei Seiten gearbeitet. Das erste war einmal die Vermahlung. Und ganz am Anfang ist natürlich gestanden, dass Getreide mit einer Steinmühle, mit einem Stein fein vermahlen wurde eben und dann mit H7 ausgesiebt. Und aus diesem Prozess heraus hat sich dann auch diese Hochmüllerei entwickelt, die ist eigentlich in Ungarn entstanden und da war Österreich-Ungarn federführend damals, dass man Mehle schrittweise zerkleinert hat und somit dann auch wirklich die Vorzüge vom Getreide, vom Weizen herausgearbeitet hat und somit war dann eigentlich zu der damaligen Zeit Österreich und Ungarn mit diesen Mehlqualitäten schon sehr weit voraus. Der Nachteil, den wir eben gehabt haben, immer war klimatisch bedingt natürlich, dass wir halt kein typisches Weizenanbaugebiet sind. In Österreich haben wir zwar diesen pannonischen Klimaraum, der sich sehr gut eignet, aber Österreich generell ist jetzt nicht so das typische Weizenanbaugebiet von früher gewesen. Ja. Und wie gesagt, für einen Roggen, der war bei uns eher, der ist sehr anspruchslos und der ist da von der Witterung sehr resistent. Der wurde in Österreich ja bis in den Bergen bis auf 1200 Meter angebaut. Der war da eher sehr heimisch und ist sehr viel gemacht worden oder viel angebaut und verwendet worden. Aber man hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja Teile von Österreich, waren ja von den Amerikanern besetzt und Teile von den Engländern und so. Und da hat es diese Hilfslieferungen gegeben und da ist dann dieser amerikanische Manitoba-Weizen dann sehr viel zu uns gekommen. Und wie das genau gewesen ist, weiß ich ja nicht, war nicht dabei, aber man hat natürlich gesehen, was mit diesen Weizenqualitäten zu machen ist und was da möglich ist. Und dann wurden eben diese Zuchtprogramme, also Weizenzuchtprogramme gestartet und da hat man dann natürlich geschaut, dass man Sorten anbaut und Sorten züchtet, die besonders eiweißreich sind, die besonders witterungsresistent sind. Das war so quasi dieses Ziel. Das hat man auch ganz gut erreicht und man hat dann, ich glaube, es war 1963, das Mühlengesetz beschlossen. Das hat eben besagt, dass die Müller in ganz Österreich 80% Qualitäts- oder Premiumweizen aus dem pannonischen Raum verarbeiten müssen. Und das hat dazu geführt, dass wir zur damaligen Zeit, also so 50er, 60er, 70er Jahren Mehle gehabt haben mit sehr hohen Eiweißanteilen und richtig gute Backqualitäten eben. Aber dadurch, dass dann eben dieser EU-Beitritt gekommen ist, sind diese Mühlengesetze, die haben eigentlich dem europäischen Standard nicht mehr entsprochen und die hat man dann auflösen müssen. Das heißt, es war dann eigentlich der Markt offen und der Müller hat auch regionalen Weizen mitverarbeiten können. Das haben sie auch gemacht und das war so diese Zeit, wie ich von der Schule zurückgekommen bin in die Bäckerei und dann haben quasi Gleichaltrige auch die Mühle übernommen und die haben gesagt, ja und wir haben den oberösterreichischen Weizen und den könnte man da vermahlen und verarbeiten und so hat man das dann eben gemacht mit diesen regionalen Weizen und dann ist aber die Qualität, man kann nicht sagen, die Qualität ist schlechter geworden, weil der Eiweißgehalt ist weniger geworden, dafür ist die Enzymatik mehr geworden. Ja. Und das kann man jetzt nicht per se als gut oder schlecht sagen, das Mehl hat sich total verändert. Und das war dann schon ziemlich interessant eigentlich, weil diese Fallzahl, von der wir später wahrscheinlich vielleicht nochmal auf das zurückkommen, auf jeden Fall, aber da wird die Enzymatik gemessen. Und wenn die Mehle sehr enzymatisch, sehr stark sind, dann habe ich pures Leben im Teig. Auf der anderen Seite war natürlich die Weizen, die Kleberqualität und die Quantität ein bisschen schlechter. Und das hat sich dann einfach nur darin ausgewirkt, dass die Volumen kleiner waren und diese Verarbeitungsstabilität, die wir heute gewohnt sind, damals nicht so stark war.
Mhm. Ja, schauen wir uns vielleicht erstmal die Mehlbestandteile an, bevor wir auf die Analytik und was das alles zu bedeuten hat, gehen. Wir haben im Getreidekorn ja hauptsächlich erstmal Stärke, Eiweiß und im Fall der Roggenkörner auch relativ viele Schleimstoffe, Pentosane. Vielleicht nehmen wir das mal kurz auseinander. Also was hat's mit der Stärke auf sich?
Ja, also die Stärke, quasi die Kohlenhydrate, die ja in verschiedener Form vorliegen, hauptsächlich Stärke 60 bis 65% haben wir da drinnen, die machen eigentlich im letzten Endes die Brotkrume aus. Also wenn wir Brot oder Backwaren eben essen, dann essen und bewerten wir die vergleichende Stärke von diesem Getreide eben. Diese Stärke hat natürlich die Aufgabe beim Anteigen, kann es ein bisschen Wasser aufnehmen oder Wasser anlagern. Das ist aber eher ein sehr kleiner Teil. Und in weiterer Folge im Backprozess wird diese Stärke dann eben verkleistern und die Brotkrume bilden. Aber die Stärke hat eigentlich nur eine sehr, sehr große Aufgabe im Hintergrund oder eine sehr große Bedeutung, besser gesagt, weil die Hefe, die Mikroorganismen im Teig, die brauchen ja natürlich ein Nährsubstrat und dieses Nährsubstrat kommt direkt von der Stärke. Das heißt, die Enzyme, die im Mehl mit drinnen sind, die werden dann, sobald Mehl und Wasser in Verbindung gebracht wird, quasi die Feuchtigkeit oder der Wassergehalt dann steigt, werden die aktiv und beginnen dann die Stärke abzubauen. Da haben wir zum Beispiel die Alpha-Amylasen, die dann diese Stärkeketten willkürlich aufhacken. Dann haben wir diese Beta-Amylasen, die diese Ketten, diese Stärkemodule oder diese Dextrine dann eben vom Ende her abarbeiten zur Maltose. Dann haben wir Maltasen auch drinnen in der Hefe oder Amyloglucosidasen, die Stärke dann direkt zu Glucose abbauen. Das heißt, über diesen Zeit über die Fermentationszeit, die Teigverarbeitungszeit, wird dann ein Teil der Stärke immer wieder abgearbeitet zu kleineren reaktionsfreudigen Molekülen, so nennen wir das ganz gerne. Und diese Moleküle haben dann natürlich, sind einerseits Nahrung für Milchsäurebakterien, sind Nahrung für die Hefepilze, sind Reaktionspartner dann eben in der Maillard-Reaktion, das heißt im Backprozess in der Bräunungsreaktion, haben natürlich eine Auswirkung auf die Krustenbräunung, auf die Rösche dann in weiterer Folge und natürlich auch Zuckerstoffe, die nicht vergoren oder verbraucht worden sind, haben durch ihre Hygroskopizität auch eine Bedeutung in der Frischhaltung von Backwaren. Und da sieht man eben, dass diese Stärke, wie man sie einfach nur so hinschmeißt, eigentlich wahnsinnig wichtig ist. Da kann man in weiterer Folge dazu sagen, dass die Stärke aus Amylose und Amylopektin besteht. Und im Verkleisterungsprozess werden diese zwei Stoffe dann eben auch also verkleistert und trennen sich dann auf. Und die Amylose, die retrogradiert dann relativ schnell. Das heißt, die verliert das Wasser schnell, was schnell zum Altbacken wird, wobei das Amylopektin stärker verzweigt ist und nicht so schnell das Wasser wieder abgibt. Und so kann man dann auch schon unterschiedliche Getreide, haben wir unterschiedliche Zusammensetzung von Amylose und Amylopektin, was dann auf die Frischhaltung und auf das Empfinden beim Verzehr, auf die Haptik und auf das eine Auswirkung eben hat.
Die Stärke verkleistert, das haben Sie jetzt gerade schon beschrieben. Was genau passiert denn dann mit der Stärke? Wenn sie im kalten Zustand im Teig noch fast kein Wasser bindet, dann aber beim Backen richtig viel, was ist da der Prozess dahinter?
Also, wie sie das in der mikrochemischen Struktur dann entfaltet oder wie dieses Wasser dann gebunden wird, chemisch gesehen, das kann ich so gar nicht erklären, aber was eigentlich passiert ist, diese Stärke sind Glukosemoleküle, die durch verschiedene Bindungen eben miteinander verbunden sind. Da gibt es die Alpha-1,4 und 1,6-Bindungen und da wird Wasser angelagert. Und durch das Erwärmen quellen diese Stoffe auf, bis sie dann eben aufplatzen und dann das Wasser richtig einlagern können und binden können. Und dann passiert oder dann dickt natürlich diese Teigmasse ein. Man muss es nur vergleichen, wenn man eine Vanillecreme kocht und die mit Stärke abgezogen wird, dann habe ich zuerst eine eher dünnflüssige Suspension, die durch das Erwärmen immer dickflüssiger wird und wenn dann eben genau dieser Temperaturbereich der Verkleisterung erreicht wird, dann platzt dieses Stärkekorn dann eben auf oder dieses Molekül und kann ein Vielfaches an Wasser eben binden und eindicken.
Beim Eiweiß ist es ja genau andersrum, ne? Also das Eiweiß, haben Sie auch schon erklärt, bindet richtig viel Wasser im Teig. Wenn es dann aber heiß wird im Backofen, dann gibt es das Wasser wieder ab.
Genau, ja. Also Eiweiß ist da genau konträr. Wie gesagt, beim Anteigen gibt es so diesen Spruch bei uns, Eiweiß bindet das Doppelte seines Eigengewichtes an Wasser. Das ist auch völlig richtig. Das sieht man dann eben bei Kleberbestimmungen auch ganz gut. Und darum ist es auch wichtig, viel Eiweiß drinnen zu haben, um eben auch eine gewisse Menge Wasser reinzubekommen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, viel Wasser in den Teig zu bekommen, aber hier hat natürlich das Eiweiß auch eine gewisse Bedeutung. Ja, im nächsten Schritt bilden sich dann aus diesen Eiweißstoffen dieses Klebernetzwerk, was dann diese bearbeitungstypische Eigenschaft dann eben hat, diese Elastizität. Und wenn dann die Temperatur steigt, dann verändern sich die Eiweißstoffe auch. Wie wir wissen, beginnen die Eiweißstoffe bei 42 Grad Celsius zu gerinnen. Das merkt man ja im menschlichen Körper, dass man bei 42 Grad dann eben irgendwo das Blut dann stockt. Und die Eiweißstoffe im Weizen beginnen dann bei 44 Grad, also die ersten Aminosäuren, zu gerinnen. Das heißt, wenn Weizen zu heiß getrocknet wird oder bei der Trocknung zu heiß wird in bestimmten Teilen, dann sprechen wir von einer Hitzeschädigung und dieses Eiweiß verliert dann die Elastizität, die sie sonst eben hat. Man merkt es dann, wenn Mehle zum Beispiel sehr viel Wasser aufnehmen und dann keine Elastizität haben, sondern eher plastisch sind, dann könnte es daran liegen, dass dieses Eiweiß oder dieses Mehl vielleicht einen Hitzeschaden erlitten hat. Mhm. Und so merkt man auch beim Teigmachen, merken es beim Angreifen eigentlich jede Grad Temperaturunterschied. Also wenn Sie einen Baguette-Teig mit 22 Grad machen, mit 23, 24, 25, 26, dann merken Sie überall einen großen Unterschied. Und das ist eigentlich, weil das Eiweiß ist ja aus Aminosäuren quasi aufgebaut und da werden diese primär-, sekundär- und tertiärstrukturen aus diesen Eiweißstoffen aufgebaut und da hat die Temperatur dann das Salz natürlich, dann Säure, also H+-Ionen haben eine große Auswirkung und diese Stoffe wirken dann schon auf diese Primärstruktur ein und können dann die Elastizität von diesen Eiweißstoffen ganz stark beeinflussen.
Ja, schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer in das Eiweiß rein. Wir sagen ja immer Gluten, aber in Wirklichkeit ist es ja eine Vielzahl von Eiweißen. Zwei haben Sie ja schon genannt, das Glutenin und das Gliadin. Wie spielen die zusammen und wie kann man sich das vielleicht etwas schematisch vorstellen, wenn wir jetzt ein Mikroskop hätten und uns die beiden angucken könnten?
Ja, also wie Gliadin und Glutenin schematisch jetzt zusammenarbeiten, das kann ich jetzt so eigentlich gar nicht im Detail sagen, da war es ja nur, dass diese zwei Stoffe eigentlich miteinander hauptverantwortlich sind für diese Kleberbildung. Hm. Was wir natürlich wissen, ist, dass dieses Gliadin mehr diesen dehnbaren Eigenschaften hat, also was den Kleber eher sehr dehnbar und weich macht und das Glutenin eher diesen straffen Teil übernimmt. Das heißt, diese Dehneigenschaften werden wirklich von der Zusammensetzung aus Gliadin und Glutenin bestimmt. Man hat so circa 20-25% Gliadin und der Rest ist das Glutenin drinnen. Und da könnten sich dann einige unterschiedliche Sorten darin unterscheiden, beziehungsweise machen sie das auch tatsächlich, sprich, wenn man den Dinkel oder Einkorn anschaut, die sind dann ein bisschen anders in dieser Zusammensetzung, deswegen ist auch dieser Kleber viel weicher und eben, man sagt dann oft, nicht so gut backfähig.
Hm. Jetzt liest man ab und an und sieht das manchmal auch im Supermarkt, wenn wir jetzt aus Hobbybäcker-Sicht schauen, aber auch der Profibäcker sieht das manchmal auf seinem Mehlsack, eine Zutat, die heißt Ascorbinsäure oder manchmal im Bio-Bereich ist es dann Acerola, Kirschpulver und dergleichen. Mhm. Also letzten Endes Vitamin C. Was macht das denn mit dem Kleber?
Ja, das ist eine sehr gute Geschichte. Wo fangen wir dann besten an? Wenn Sie heute das Getreide ernten, dann ist in diesem Getreidekorn in den Randschichten Glutathion drinnen. Dieses Glutathion haben auch wir in jeder Zelle im Körper mit drinnen. Dieses Glutathion ist auch in der Hefezelle mit drinnen. Also wir reden dann immer vom selben Glutathion. Und dieses Glutathion wird dann bei der Vermahlung natürlich mit den einzelnen Mehlbestandteilen kontaminiert, verteilt, vermischt und gelangt so natürlich dann ins Mehl daneben rein. Dieses Glutathion besteht aus Glutaminsäure, Cystein und Glycin und dieses Glutathion hat eben Thiolgruppen, SH-Gruppen und dieses Glutathion kann dann eben an diesen Disulfidbindungen, die sind wieder zwei Schwefelbindungen in diesem Klebernetzwerk drinnen sich bilden, kann sich ein Glutathion eben anheften und das kann dann dieses Klebernetzwerk quasi erschweren, dass das dann an Festigkeit und an Widerstand eben verliert. So kommt es eben zu einer Erweichung des Klebers. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, was da eigentlich passiert. Und diese SH-Gruppen können dann eben oxidiert werden von einem, also dass sich zwei Glutathion miteinander eben verbinden und so entsteht dann eben ein oxidiertes Glutathion, was dann eben auch zur Kleberstärkung beiträgt. Und nebenbei, weil dieses Cystein auch ein Bestandteil vom Glutathion ist, hat dieselben Eigenschaften, hat diese Thiolgruppen eben daran und die können dann wieder ein Cystein mit einem anderen Cystein oxidieren und bilden dann zusammen das Cystin. Und dieses Cystin macht dann eben diese Disulfidbindungen, weil ja diese zwei SH-Gruppen miteinander reagieren, der Wasserstoff wird abgespalten und diese zwei Schwefel verbinden sich miteinander und diese Disulfidbindungen sind besonders starke Bindungen und erhöhen dann den Widerstand und machen eine sehr straffe Teige. Und das ist quasi, was die Ascorbinsäure eigentlich drinnen macht. Man muss das dann auch wieder ein bisschen genauer betrachten, weil diese L-Ascorbinsäure, die da dazukommt, die muss zuerst mit Luftsauerstoff oxidieren zur Dehydroascorbinsäure und im weiteren Schritt kann es dann eben das Cystein oxidieren, also zwei Cystein zu Cystein oder eben auch dieses große Glutathion-Molekül, dass sie zwei Moleküle miteinander zum oxidierten Glutathion dann eben verwandelt und das stärkt den Kleber. Und dieses Glutathion eben, das oxidiert auch durch Luftsauerstoff und das ist der Grund, warum das Mehl, wenn es frisch geerntet wird, viel mehr unoxidiertes Glutathion hat und diese Mehle besonders schwer zu verarbeiten sind. Vielleicht haben Sie davon schon mal das mitbekommen, dass dann im Herbst die Bäcker nervös werden, wenn das neue Mehl kommt, wenn das neue Getreide vererntet wird, der Übergang von der alten Ernte auf die neue Ernte. Das ist vielleicht für einen Laien unverständlich, aber es liegt eigentlich daran, dass hier sehr viel unoxidiertes Glutathion noch drinnen ist und dann muss der Müller natürlich darauf reagieren oder was heißt, er muss reagieren, er reagiert eben darauf, dass er dann die Ascorbinsäurebehandlung auf das dann erhöht oder eben anpasst. Würde er das nicht tun, würden die Teige eigentlich eher breitlaufend sein und nicht so diese Kraft entwickeln, dieses Volumen, das man eben so erkennt. So, jetzt ist natürlich berechtigte Frage, was hat man dann gemacht, wie man das nicht gewusst hat mit Ascorbinsäure und so. Es geht natürlich auch ohne Ascorbinsäure, es geht über die Zeit. Wie ich schon erwähnt habe, ist quasi durch Luftsauerstoff kann diese Oxidation eben auch hervorgerufen werden. Und wenn wir jetzt mit unbehandelten Mehlen arbeiten, was wir viele machen oder wir eben auch gezielt einsetzen, unbehandelte Mehle, dann mache ich natürlich sehr lange Teigführungen, wo man den Teig dann immer wieder aufzieht, um eben dieses Klebernetzwerk zu straffen, um diese Oxidation eben anzustoßen und so kann er natürlich auch diese Kleberstärkung dann eben bewirken. Aber wie gesagt, es werden ja Backwaren auch in Riesenmengen hergestellt. Es wird ja nicht alles immer in handwerklich Version mit viel Zeit, sondern es wird auch über schnelle Zeit werden Mengen gemacht und in diesen Bereichen muss man natürlich dann Mittel einsetzen, um die Kleberstärkung dann eben zu beschleunigen.
Sind wir schon tief in die Struktur eingetaucht und in die Prozesse? Wie sieht es denn mit den Pentosanen aus, mit den Schleimstoffen im Roggen? Im Weizen sind sie natürlich auch drin, aber haben nicht die Bedeutung wie im Roggenteig.
Genau, also die Pentosane, die sind im Weizen und im Roggen natürlich drin, das ist richtig. Im Weizen haben wir nur so 2%, da spielen sie so eigentlich gar keine Rolle. Also wahrscheinlich spielen sie irgendwo eine Rolle, aber keine bedeutende. Im Roggenbereich haben wir ja so zwischen 6 und 8% Pentosane natürlich mit drinnen und die nehmen sehr viel Wasser auf. Also diese, das sind quasi, also Pentum von 5, das sind 5er Zucker mit 5 C-Atomen dann drinnen und die nehmen viel Wasser auf und wenn diese Pentosane durch Pentasonasen oder Xylanasen abgebaut werden, erhöht sie dann nur mehr die Wasseraufnahmefähigkeit und die Vernetzung dieser Pentosane. Und die haben schon eine sehr gute Wirkung, weil durch diese Vernetzung, durch diese Schleimbildung auch der Teigzusammenhalt und diese Gasdichte, dieses Gashaltevermögen des Brotes auch beeinflusst wird oder wesentlich verbessert wird.
Wir werden das jetzt schon intuitiv mitbekommen haben als Hörerinnen und Hörer, dass es da viele Bestandteile gibt, die alle auf verschiedene Art und Weise miteinander zusammenarbeiten, also ein sehr komplexes System geben, das wir dann einfach so lapidar Teig nennen. Trotzdem nochmal die Frage, warum ist Mehl nicht gleich Mehl? Also warum macht das einen Unterschied, ob ich mir nicht nur heute die Mehltüte kaufe und dann vielleicht zur nächsten Ernte wieder, warum ist das schon ein Unterschied, sondern auch wenn ich mir heute im Supermarkt die Mehltüte kaufe und morgen vielleicht bei einem kleinen Bäcker, bei einem kleinen Müller um die Ecke, wo das Getreide vielleicht von ganz woanders herkommt. Welche Unterschiede gibt es denn da und worauf kann man vielleicht auch achten als Endverbraucher?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. Worauf kann ich achten? Ich versuche einmal das ein bisschen zu erklären. Also, wie wir alle wissen, es gibt unterschiedliche Mehltypen, wo natürlich das mittlere aus dem Getreidekorn quasi reinkommt bei 480er oder 405er oder bei 550er. Und je höher die Typenzahl, desto mehr Randschichten kommen dann mit ins Mehl. Das heißt, da verändern sich auch diese Klebereigenschaften, weil dann eben auch das Eiweiß aus den Randschichten mit reinkommt und so haben diese sehr hellen Mehltypen eher kurze, straffe Kleber, die wirklich kräftige Teige machen, die dann vom Volumen nicht so groß sind, also die haben schon einen gewissen Widerstand. Hingegen, wenn wir dann Richtung 700 gehen, es ist in Österreich diese Standard-Mehltype, in Deutschland ist glaube ich 650, aber dadurch, dass es ja überall so ein bisschen Toleranzgrößen gibt, werden sie die Mehle gar nicht so großartig dann voneinander unterscheiden. Aber wie gesagt, je dunkler die Mehle sind, desto elastischer wird das Ganze, desto weicher wird dieser Kleber. Und dann ist natürlich die nächste Frage, wie wird denn das eben auch vermahlen? Weil wenn ich ein Getreidekorn vermahle, beziehungsweise natürlich mehrere, dann habe ich ja die Möglichkeit, dass ich sehr viel helles Mehl rausziehe und habe dann für höhere Typen ein bisschen andere Mehlfraktionen dann eben drinnen. Das heißt, es können sich die Mehleigenschaften einzelner Typen alleine durch die Vermahlung, durch diesen Vermahlungsprozess, aus welchen Passagen die Mehle zusammengemischt werden, können sie die schon verändern. Und wenn man dann nur bedenkt, dass unterschiedliche Sorten einen unterschiedlichen Eiweißqualitäten haben und natürlich auch die Quantitäten, dann wird Mehl eigentlich zu einem Mysterium. Und wie gesagt, die Mühlen, die kaufen ja Getreide in rauen Mengen natürlich ein und diese Körner kommen ja nicht alle vor einem Feld, sondern das sind ja tausende Felder, die quer durch den mitteleuropäischen Raum natürlich auch diese Weizen miteinander vermischt werden. Es ist in Österreich zum Beispiel so, dass wir 45% der Weizenernte ins Ausland verkaufen, weil Österreich hat wahnsinnig gute Weizenqualitäten und diese 45%, die fehlen, werden dann vom umliegenden Ausland natürlich wieder importiert. Und Und da habe ich jetzt schon mal ein sehr großes Spektrum an verschiedenen Weizenmehlqualitäten. Dann gibt es eben Mühlen, die mischen sie die Getreidesorten, also machen Bestimmungen bei der Einlagerung, mischen die Getreidesorten in einem Silo zusammen und mahlen dann zum Beispiel 80 bis 85% Weizenmehl 700 aus dem Getreidekorn raus. Andere Mühlen vermahlen dieses Getreidekorn und ziehen etwas 480er Mehl raus, dann ein 700er und der Rest kommt zum 1600er beziehungsweise die Glei, die dann irgendwo wegkommt. Da hat, also man sieht, man hat da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die einzelnen Typen zusammensetzt und somit ist es, steht es nicht auf der Tüte, welche Qualität, welche Eigenschaften dieses Mehl tatsächlich hat. Und die Enzymatik oder so, die steht nirgendwo drauf.
Das finde ich persönlich immer ein bisschen verwunderlich. Ich vermute mal, das würde einen ganz klassischen Haushaltsbäcker, Haushaltsbäckerin auch gar nicht interessieren, ob das da drauf steht oder nicht. Aber für die Hobbybäcker wäre es natürlich schon interessant, wenn auch auf so einer 1-Kilo-Packung mal drauf steht, wie die Fallzahl des Mehls ist oder für welche Backarten das Weizenmehl jetzt vielleicht oder Gebäckarten das Weizenmehl eher geeignet ist, ne? Eher für eine Pizza, wobei da gibt es spezielle Pizzamehle inzwischen auch im Supermarkt zu finden, oder eher für ein Baguette oder für ein Panettone. Das fände ich schon nochmal eine interessante Angabe, zumal die Mehle ja meistens aus großen Mühlen kommen, wo die Angaben definitiv auch bekannt sind.
Ja, also da hat es in den letzten Jahren eh schon etwas verändert. Sehr viele haben natürlich diesen Markt beobachtet und die Möglichkeiten gesehen und schreiben schon rauf, für was, für welche Produkte, für welche Teige diese Mehle gut geeignet sind. Zum Beispiel diese Pizzamehle, die ohne Ascorbinsäure, das hat es vor 10, 20 Jahren gar nicht gegeben.
Ja,
Also ich
genau.
habe in der Bäckerei schon vor 20 Jahren gesagt, ich will Mehl ohne Ascorbinsäure und das hat es so gar nicht gegeben. Und da hat sich schon einiges getan oder man kann schon raufschreiben, ob es ein starkes Mehl ist, was eben für Croissant oder so geeignet ist oder ein schwaches Mehl, das eben für Kuchen ist. Das machen manche Mühlen. Aber wie gesagt, diese Werte der einzelnen Charge, das wäre natürlich viel zu kompliziert, weil Sie müssen denken, wie viel Sackerl, also diese Kilopackungen abgepackt werden und Mehl kann sich dann eben verändern. Das wird vielleicht ein bisschen zu viel sein, aber da denke ich mir einfach, wenn man das Mehl aus einer regionalen Mühle bezieht und man den Müller fragt, das Hobbybäcker, was hat das für Fallzahl, dann wird man wahrscheinlich zwar ein bisschen auf Verwunderung stoßen im ersten Moment bei Müller, aber das wird er beantworten können. Wenn man im Supermarkt geht und die Verkäuferin fragt, die wird da natürlich damit nichts anfangen können.
Ja.
Das ist klar. Aber man muss schon sagen, wenn jetzt auf einer Mehlpackung das oben steht und möglicherweise werden auch in Zukunft irgendwelche Werte oben stehen, das kann ja sein, dann ist es eigentlich eine grobe Einteilung, wo man sagt, das ist ein starkes Mehl für Pizza oder für Croissant oder für was immer auch geeignet. Aber diese detaillierten Werte für eine Charge, die, glaube ich, werden sehr schwierig sein, auf Haushaltspackungen anzugeben. Es ist nämlich auch in den Bäckereien so, dass die großen Bäcker natürlich bei jeder Lieferung eine Spezifikation vorgeben und ein Zertifikat verlangen, wo dann eben Mehlkennzahlen aufgelistet sind, die dann interpretiert werden, wo die sagt, die müssen in diesem Bereich sein, sonst können wir ja nicht arbeiten. Und da wird natürlich chargenweise das mitgeliefert. Aber da sprechen wir von einer Abnahmemenge von 27.000 Kilo und nicht von 1 Kilo Mehl. Und dann sind natürlich diese Kosten und so weiter ganz anders aufgeteilt. Ja.
Ja. Ja, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde über Mehl gesprochen und wir könnten auch noch definitiv länger darüber sprechen. Aber für den Einstieg reicht das, glaube ich, erstmal, um eine Idee zu bekommen, wie komplex das Thema ist und wie mysteriös, haben Sie ja selber schon gesagt, das Mehl zu sein scheint. Und wir werden uns dann im nächsten Teil, im zweiten Teil unseres Gespräches um den Teig kümmern und um die Kennzahlen, die wir jetzt immer schon mal ein bisschen angesprochen haben, die relevant sind, um das Verhalten des Teiges zu beurteilen und vielleicht auch ein bisschen voraussagen zu können. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle, Herr Hefberger, für Ihre Zeit und wir hören uns dann in Folge 2 wieder.
Ja, danke, danke.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.